Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstreaming.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den neuen Master Digital Management, der an der Diplomhochschule angeboten wird. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann nutzt gerne den Chat dafür. Als Gesprächspartner freue ich mich heute erneut, Herrn Professor Dr. Stefan Konvent hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Studiendekan für den Bereich Wirtschaft und Recht an der Diplomhochschule, zu dem dieser neue Studiengang Digital Management gehört. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Konvent.
Schönen guten Abend, Herr Jung.
Ja, schön, dass Sie heute wieder hier mit dabei sind. Wir haben vor einiger Zeit ja schon mal ein Interview geführt, damals zum Bachelor Sicherheitsmanagement, von dem wir nachher auch noch mal kurz zu sprechen kommen und der auch verlinkt ist in der Videobeschreibung. Aber heute soll es um den neuen Master gehen, Digital Management. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich Sie aber bitten, sich selbst noch mal kurz vorzustellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, dass wir da auch einen Eindruck haben.
Sehr gern. Also vielen Dank für die erneute Einladung. Ich bin Studiendekan, wie Sie schon sagten, bei der Diplomhochschule, dort mittlerweile seit 2018. Dort habe ich auch eine Professur inne. Ursprünglich komme ich mal aus der Logistik, was vielleicht auch das Bild hinter mir erklärt. Ich bin der Familie vorbelastet, habe da mit vielen Technologieprojekten unter anderem zu tun gehabt. Von Hause aus bin ich Betriebswirt, habe Betriebswirtschaftslehre studiert in Deutschland, der Türkei und England, passenderweise mit Vertiefungsfach Informatik, was ganz zugute kommt beim Thema Digital Management.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Ich denke, auf diese verschiedenen Bereiche kommen wir gleich noch zu sprechen, wenn es dann auch um die Inhalte gehen wird, wie da das alles miteinander verzahnt ist. Zunächst aber die Frage an Sie, wie kam es denn überhaupt zur Entwicklung dieses neuen Masterstudiengangs? Es gab ja vorher auch schon Master in diesem Bereich, aus dem der neue Studiengang hervorgegangen ist. Was hat auch so den Anstoß gegeben für diese Veränderung?
Ja, der ehemalige Master Wirtschaft und Recht, der stand zur Reakkreditierung wieder an in diesem Jahr. Und als Studiendekan ist es meine Aufgabe, den Studiengang auf Herz und Nieren zu prüfen, Inhalte zu aktualisieren. Und da war mir eigentlich schon relativ früh klar, dass wir digitale Komponenten einbauen müssen. Sie wissen, der technologische Wandel schreitet sehr, sehr schnell voraus. Sie meinen gerade interessanterweise, welchen Anstoß es gegeben hat. Wenn ich da nochmal persönlich dann reflektiere, da glaube ich, gab es sogar wirklich einen Anstoß. Und zwar war ich 7 Wochen in China 2019, auch mit den Kollegen. Wir hatten einen schönen, interessanten, langen Tag. Ich glaube, wir hatten eine Smart Factory angesehen. Professor Lamokel, ein Kollege von mir und ich, sind nach langem, schönen Tag dann endlich ins Hotel gekommen. Und was wollten wir machen? Nochmal richtig schön Nudeln essen. Und was wollten wir machen? Bestellen. Und was passiert? Da fuhr ein Roboter herum. Der Roboter hat die Nudeln an die Türen gebracht, was ich in Deutschland so noch nicht gesehen habe. Und nicht ebenerdig. Also der ist in die Fahrstühle hineingegangen, in das nächste. Und unglaublich spannend, wo ich schon gedacht habe, oje, wir haben da in Deutschland, glaube ich, ein Defizit. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen mit den Kollegen im Dezember 2019. Und da kam ja direkt die Corona-Pandemie. Und auch da haben wir sofort gesehen, irgendwas klappt hier nicht. Also wir haben für mich ganz symptomatisch und das Symbol wahrscheinlich der Digitalisierung während der Corona-Pandemie ist das Faxgerät. Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass per Faxgerät dann die Befunde geschickt werden sollten. Und da haben wir gesehen, da müssen wir gegensteuern, haben sogar viel intensiver den Studiengang nochmal adaptiert, haben nochmal neue digitale Komponenten hineingebracht. Jetzt muss ich übrigens gar nicht weit bis China gucken. China ist ein ganz anderes System, eine ganz andere Gesellschaft. Aber schauen Sie mal in die unmittelbare Nachbarschaft, nach Estland zum Beispiel. Ist ja auch nicht so viele Kilometer entfernt von Deutschland. Was passiert da? Die Esten, sie können ein Unternehmen gründen innerhalb von wenigen Minuten online. Sie können Online-Wahlen da vor Ort machen. Sie haben 200 Dienstleistungen, die online da sind. Und was mich besonders interessiert, das Once-Only-Prinzip. In Estland wird einmal jedes Datum erhoben, wird an einer Stelle gespeichert und alles ist gut strukturiert. Und das wünsche ich mir für Deutschland und ich hoffe, dass wir ein bisschen unseren Studierenden mitgeben können, dass sie dann ein bisschen das Know-how in die Unternehmen, in die Bevölkerung, in den Staat mitbringen können.
Also ist da auch Ihre internationalen Erfahrungen, wie Sie rumgekommen sind, sich umgehört haben, auch konkret mit eingeflossen in diesen neuen Studiengang?
Ja, sehr intensiv.
Sie haben schon ein bisschen erwähnt, dass auch natürlich man heute in keinem Bereich mehr um die Digitalisierung herumkommt, deshalb auch das mehr jetzt in diesen Studiengang eingeflossen ist. Was ist denn insgesamt so die Ausrichtung dieses neuen Masters?
Da möchte ich mich sehr gerne vielleicht anlehnen an den Herrn Professor Obermeier, der mich, glaube ich, da sehr stark geprägt hat. Ich habe da Bücher gelesen, die ich hochspannend fand. Vielleicht auch visuell. Er hat immer eine Abbildung gemacht. Er hat gesagt, es gibt digitale Komponenten auf der einen Seite, es gibt transformatorische Komponenten auf der anderen Seite. Und es hilft überhaupt nichts, wenn wir die Besten sind im digitalen Bereich, solange wir keine transformatorischen Eigenschaften haben. Und es hilft auch nichts, wenn wir den besten Change-Prozess machen, wenn wir die besten Transformatoren sind, wenn wir keine digitalen Komponenten haben. dann sind wir entweder digitale Progressive oder digitale Konservative, aber keine Profis. Es hilft also nur, wenn Sie beide Elemente haben, beide vereinen, und dann werden Sie zu digitalen Profis. Das ist übrigens ein interessantes Faktum, beiläufig gesagt. Wir haben viele Elemente der Wirtschaftspsychologie auch noch einfließen lassen, gerade aus diesem Grund, die transformatorischen Fähigkeiten zu stärken. Und da ist unter anderem unsere Frau Professor Bünke aktiv. Sie erzählt über agile Führung, über Kommunikation. Wie schaffe ich Hindernisse auf dem Weg zur Transformation aus dem Weg? Und das sind auch noch Elemente, die da eingeflossen sind. Aber das ist so das Leitprinzip, was wir im Studiengang hatten.
Ja, also auch da zeigt sich wieder diese Verzahnung, die Ihnen da wichtig war, der verschiedenen Bereiche. Wir werden gleich auch noch schauen, welche Inhalte es im Einzelnen gibt, wo diese Bereiche auch abgedeckt werden. Vorab noch eine eher formelle Frage für diejenigen, die sich halt für diesen Studiengang jetzt schon interessieren. Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es denn, gerade auch was den vorausgehenden Bachelor angeht?
Ja, also Sie sehen schon, es ist ein anspruchsvoller Studiengang mit sehr vielen unterschiedlichen Komponenten. Deswegen mussten wir die Hürde einbauen. Also wir haben als Voraussetzung sehr gute Bachelorstudierende oder gute Studierende. Wir haben allerdings eine Ausnahme eingebaut und nach langer Diskussion, und die ist auch aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Wir kennen es wahrscheinlich alle aus unserer Vergangenheit, als wir studiert haben. Da gab es den ganz Klugen oder die ganz Kluge, die studiert hat, aber irgendwelche privaten Verpflichtungen hatte oder ökonomische Restriktionen, einfach ihre Performance nicht aufs Parkett bringen konnte. Oder vielleicht ist das Studium schon sehr, sehr lange her. Und wenn Sie dann auch mal ein befriedigend haben sollten als Abschlussnote, bewerben Sie sich trotzdem gerne. Sie kommen dann zu mir und einem Kollegen in ein Einstufungsgespräch. Wir schauen, woran hat es damals denn gelegen. Und dann bekommen Sie ein sehr ehrliches Feedback, ob wir glauben, dass Sie das noch aufholen können, ob Sie dabei sind, wie Ihr Leistungsstand ist. Und wenn Sie uns überzeugen, kommen Sie gerne dazu. Aber haben Sie einfach keine Barrieren, dass Sie denken, ich habe damals mal die Mathe-Klausur schlecht geschrieben und deswegen habe ich da nur die 3 gehabt. Also auch da sind wir dann offen. Sie meinten das gerade, den inhaltlichen Aspekt, wo müssen die Studierenden herkommen? Das sind in der Regel die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Auch da machen wir Einzelfallprüfungen. Sollte einmal ein Bereich dabei sein, wir sprachen über Informatik, was nicht ganz auf Linie liegt, dann schauen wir im Einzelfall, wie sieht das Curriculum aus, der Studienverlaufsplan. Und Sie haben immer noch die Möglichkeit, 30 ETCS-Punkte nachzuholen bis zum Master, sodass es dann am Ende passt und Sie eine gute Ausgangsbasis haben.
Ja, und vielleicht noch eine Frage zu diesem Gespräch, was geführt wird bei denjenigen, die jetzt keinen guten oder sehr guten Abschluss haben. Ist das eine Art Prüfung, wo Sie schauen wollen, sind wirklich die fachlichen Voraussetzungen gegeben oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist ein Mix. Also durchaus die fachlichen Voraussetzungen. Ich würde dann ein bisschen was fragen, was denn digitale Transformation für Sie bedeutet, ob man ein grundsätzliches Faible dafür hat. Und wir versuchen dann rauszukitzeln. Wir fragen da auch ganz offen, woran hat es denn damals gelegen? Wenn es dann hieß, ja, ich bin schwanger geworden im 2. Semester, mein Kind ist das Wertvollste, was ich habe. Und dann habe ich halt eben ein paar Klausuren einfach nur abschließen wollen, um am Ende das Zeugnis zu haben, ist das durchaus ein legitimer Grund. Und das versuchen wir herauszufinden und dann zu schauen, ob es denn im Master auch klappen würde. Es bringt ja nichts, wenn wir die zulassen würden und am Ende scheitern sie oder sind dann sehr traurig, sondern da machen wir eine durchaus intensive Prüfung, dass sie dann auch ein gutes Feedback haben und wissen, ob sie da gut vorankommen.
Okay. Ja, wenn wir dann jetzt zu den Inhalten zurückkommen, welche Rolle spielen da Inhalte aus dem Bereich Wirtschaft und Recht, aus dem Bereich Management, aber auch Inhalte aus dem Bereich IT, die da auch mit einfließen?
Ich versuche es mal bildlich zu machen, weil das ist wahrscheinlich am einfachsten für das Verständnis. Also unser Studiengang würde ich bildlich bezeichnen wie einen Baum. Sie haben dann einen sehr dicken Stamm, am Ende gibt es eine Baumkrone, da verzweigt sich der Baum noch einmal und ähnlich ist dieser Aufbau bei uns auch. Wir können ja mal in die erste Lehrveranstaltung schauen, da sehen Sie, dass der gesamte Studiengang einen durchaus intensiven BWL-Spirit einatmet, weil es eben um die Employability geht, um die Anwendungsbezüge. Und ähnliches in der ersten Lehrveranstaltung, das ist die digitale Ökonomie und die digitalen Wertschöpfungsprozesse. Da sprechen wir über Grundlagen. Mich hat jetzt gerade eben, vorgestern habe ich es, glaube ich, gelesen, tief beeindruckt, dass die TU Dresden herausgefunden hat, dass der Strombedarf im Jahr 2030 nur für das World Wide Web weltweit genauso groß ist wie der weltweite Stromverbrauch 2011. Und solche Dinge werden da auch gelehrt, dass Sie wissen, wie tief eigentlich die Disruption ist, die in den nächsten Jahren auf Sie warten werden. Aber auch, wir hatten das ja in der Vergangenheit durchaus auch, Schumpeter beispielsweise mit seiner Creative Destruction, also mit seiner schöpferischen Zerstörung, hat uns ja die ideengeschichtliche Grundlage schon bereitet. Ganz privat, ich bin damals mal nach Köln gefahren, um eine Platte zu kaufen. Das wird mein Sohn nie machen. Der hatte seinen Streamingdienst und lädt irgendwas runter und das ist okay. Oder während wir früher in die Buchläden gegangen sind, gibt es heute E-Books und ähnliches. Und da versuchen wir die Logiken dann bereitzustellen. Und wenn Sie jetzt wieder betriebswirtschaftlich denken, haben Sie ja durchaus unterschiedliche Kostenverläufe bei den industriellen Gütern im Vergleich zu den digitalen Gütern. Auch da sprechen wir drüber. Oder wenn wir diesen Studenten gerade vor unserem geistigen Auge weiterführen, der BWL studiert hat, der kennt in seinem Studiengang bestimmt Porter mit der Wertkette, die er damals hatte. Bei uns in der digitalen Ökonomie läuft das ganz anders. Da spiegeln wir die Wertkette der klassischen BWL mit der digitalen Ökonomie und schauen uns das an. Aber es soll nicht nur der Elfenbeinturm sein, der akademische Elfenbeinturm. Wenn Sie ein ganz praktisches Beispiel brauchen, unten steht ein Kühlschrank und wenn da mal Milch steht bei dem Herrn Konvent, dann ist irgendwann leer und der Konvent muss noch schnell laufen und Milch holen. Wenn wir mal gucken, was technisch heutzutage möglich ist, dass Sie Sensoren haben in den cyberphysischen Systemen, die genau schauen, oh, die Milch ist in 3 Tagen leer, da wäre es technisch möglich, direkt zu dem Unternehmen die Daten innerhalb der Konnektivität zu übermitteln, zu sagen, pass mal auf, Herr Konvent braucht in 3 Tagen Milch. Dann schicken die schon mal Milch los im Rahmen von Anticipatory Shipping mit kognitiver Supply Chain, mit intelligenten Abrechnungssystemen. Und sowas versuchen wir da auch in den ersten Grundlagenveranstaltungen zu vermitteln. Insbesondere auch so ein Spirit, wenn Sie Zuboff haben, die mal gesagt hat, alles, was Informationen umgewandelt werden kann, wird umgewandelt. Alles, was automatisiert werden kann, wird dann auch automatisiert. Also ein Strang ist diese durchaus anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche Komponente. Sie haben vielleicht gerade an den Beispielen herausgehört, dass es durchaus auch eine technische Komponente gibt. Da arbeiten wir eng mit unseren Technikern zusammen. Das ist das zweite, Sensoren, Aktoren, Virtual Reality und was alles kommt. Innerhalb dieser Grundlagen haben Sie auch in der zweiten Veranstaltung noch das Wirtschafts- und Informationsrecht, das nochmal rechtliche Grundlagen bereitet. Und haben Sie irgendwann einen ganz massiven, grundsoliden Stamm, der jedem Sturm widerstehen kann. Und dann kommt eben die Verästelung oben. Und dann teilen sich unsere Studierende, stellen Sie sich mal vor, so eine typische Kohorte wird wahrscheinlich 15 Studierende haben, teilt sich auf. Ein Teil geht dann in Richtung Cybersecurity, ist vielleicht besonders technisch affin. Ein anderer Teil geht in die Transformation, die Business Intelligence und lernende Organisation. Und dritter Strang, das ist ganz neu bei uns, will sich vielleicht selbstständig machen im Bereich von Digital Entrepreneurship. Und dann versuchen wir, alle Skills zu vermitteln, dass der Student oder die Studentin dann vielleicht sich auch selbstständig machen kann. Das ist so dieses Grundmodell, Stamm und Verästelung oben im letzten Semester, in den letzten Semestern.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich finde auch gerade dieses Thema Cybersecurity wichtig, auch immer wichtiger, auch wenn man vielleicht in Richtung künstliche Intelligenz geht. Sie haben auch davon gesprochen, dass automatisch vielleicht die Milch dann schon vorbestellt wird und vielleicht brauche ich gar keine Milch. Aber auch da die Fragen halt der Sicherheit, die eine große Rolle spielen. Aus welcher Perspektive wird denn das Ganze da betrachtet? Wirklich auf einer sehr technischen Ebene oder auch in Richtung Einfluss auf Managemententscheidungen?
Ja, also unsere Studierende, die am Ende rauskommen, das sind keine Informatiker, das sind keine Techniker. Das sind Leute, die das Management verinnerlicht haben. Die sollen Projekte irgendwann leiten können. Das ist so die Leitvorstellung in KMU. Gehen sie dann rein, sollen digitalen Spirit hineinbringen. Sie sollen grundlegend verstehen, was sind denn die Schwachpunkte, die Infrastrukturschwachpunkte zum Beispiel im Unternehmen und sollen dann beispielsweise über den Einbezug von anderen Abteilungen, sollen dann mit dem Geschäftsführung vermitteln, dass das dann gelöst wird. Also unsere werden generalistisch ausgebildet. Die werden dann wissen, wo es hakt und werden dann die Entscheidungen einleiten, dass das dann behoben wird.
Ja, nun sind ja für Sie auch viele Impulse gekommen, quasi aus Entwicklung, internationalen Entwicklung aus dem Ausland. Wie sieht das denn im Studiengang aus? Wie findet sich das wieder? Welche internationalen Komponenten gibt es dort, auch insgesamt an der Diplomhochschule? Und was sind auch so Ihre Erfahrungen, wo Deutschland führend ist und wo wir uns von anderen auch da inspirieren lassen können? Und wie ist das auch in den Studiengang da eingebunden?
Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, ich kann mit Fug und Recht sagen, bei uns bei der Diploma ist Internationalisierung ein Teilstück unserer DNA. Das sehe ich immer, das sehe ich in unserem Schwesterstudiengang bei den MBA-Lern. Dann, wenn ich dann samstags bin, da ist mal jemand zugeschaltet aus den USA, aus Japan, aus Afrika. Das sind typische Expatriates, die gehen mit ihrem deutschen Unternehmen ins Ausland, arbeiten da vor Ort, wollen aber gerne nochmal ein Studium nachholen und sind dann bei uns, können 24/7 bei uns lernen, können sich digital zuschalten. Standort ist ja keine Frage mehr. Also die sind durchaus auch bei uns im Fernstudium immer mal wieder vorhanden. Wenn Sie so diesen Nukleus sehen wollen oder wo bei uns die höchste Quote international ist, das ist mit Sicherheit Bad Soden-Allendorf, wo mehrere hundert Chinesen sind, chinesische Studierende. Finde ich faszinierend. Ich habe es mal intern einen Inkubator für neue Ideen gebaut. Der Kollege Namokel hatte dann Ernteroboter und wunderschöne Dinge werden auch in der Technik und in der BWL produziert. Warum? Da Da kommen Menschen von tausenden Kilometer Entfernung mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, mit akademischem Hintergrund zu uns hin. Wir müssen uns erstmal kennenlernen, weil wir so unterschiedlich denken. Aber wenn wir uns alle zusammenstellen, im besten Sinne von Diversity, kommen ganz neue Ideen heraus, die wir machen können, also Nukleus. Und auch da merken wir, wo wir sehr stark sind als Deutsche, wo die deutsche Volkswirtschaft sehr stark ist. Die Innovationstätigkeit innerhalb von Unternehmen ist immer noch fantastisch. Die Logistikinfrastruktur, selbst wenn wir jetzt gerade Investitionen unterhalb der Abschreibung haben, auch immer noch relativ gut, auch wenn sie gerade im Digitalen nochmal Probleme hat. Aber wir haben einen unglaublichen Umsetzungsverzug. Wir haben auch eine unglaubliche Technologieskepsis an vielen Dingen, wie Sie ja gerade gehabt haben mit Estland. Ich als Bürger dieses Landes würde mir auch wünschen, dass es wie in Estland ist. Aber ich würde grundsätzlich trotzdem nicht Deutschland verlassen würden zugunsten eines anderen Landes, weil es hier eben durchaus soziale Sicherheit und viele andere Komponenten gibt, die sehr, sehr gut laufen. Aber wir arbeiten eben an den Nachteilen, die dieser Standort hat. Und da sollen die Studierenden beitragen.
Ja, es ist ja einerseits so, dass Studierende aus China hier in Deutschland mit an der Hochschule sind. Aber umgekehrt gab es ja auch schon Studienreisen nach China. Können Sie uns da noch was zu sagen?
Ja, sehr gerne. Also das ist ein Zeichen, das freut mich immer sehr gerne. Also wenn Sie dann da unsere Studierenden haben, auch aus dem Fernstudium. Wir gehen schon mal sehr häufig nach China rüber, nach Chongqing, nach Shanghai waren wir jetzt gerade, in Wuhan waren wir jetzt gerade. Ist nicht so, dass die chinesischen Studierenden nur zu uns hinkommen, sondern wir werden auch eingeladen. Es gibt eine unglaubliche Gastfreundschaft vor Ort. Unsere deutschen Studierenden lernen Kalligrafie, sie lernen die verbotene Stadt kennen, die chinesische Mauer und vieles andere. Also wenn Sie Interesse haben, bei uns zu studieren, sind Sie herzlich willkommen. Nehmen Sie sich am besten innerhalb der 5 Semester, die auf Sie warten, nochmal 2 Wochen Urlaub. Gehen Sie zu dem Professor Siel, meinem Kollegen, hin, der die Reisen organisiert. Kommen Sie mit uns, gucken Sie sich das mal an. Und ich sehe jetzt schon gerade, Sie haben was gefunden. Der Studierende ist mir auch sehr persönlich bekannt. Ich weiß nicht, ob der Name da als real, also Klarname drunter steht oder als Pseudonym, aber sehr sympathischer, kluger Mann, der bei mir auch Unternehmensführung und Controlling gemacht hat. Ja, und er hat zum Beispiel einen Rap darüber gemacht, wie seine Reise nach China war. Also fühlen Sie sich herzlich eingeladen, den kommenden Herrn dann nochmal zu begleiten oder die Frauen, dass sie da auch zu unseren Kooperationspartnern kommen.
Ja, genau. Wir hatten ja im Vorgespräch, hatten Sie mich ja schon hingewiesen auf dieses unterhaltsame, aber auch informative Video. Und ich würde vorschlagen, wir schauen da einfach mal auszugsweise im Moment rein, weil sich da auch vieles wiederfindet, was Sie gerade schon an Besonderheiten vorgestellt haben.
Sehr gerne.
Wo soll ich anfangen? Wo hat sich auch Fabian? Ich war letztes Jahr schon da und fand das hier voll abgefahren. Deswegen wollte ich unbedingt zurück aus der Bundesrepublik. Ab in das Land, das so unterschiedlich ist. John Boah, du bist ein großer bunter Mix aus Tradition und Kultur. Und ich bin froh, dass ich hier bin. In dem Land des Kung-Fus und des Tee-Trinkens. Ich hoffe, du kannst mir beides noch näher bringen. Ich bin jetzt 13 Tage hier, denn ich bin Botschafter der Seidenstraße. Hoffe, ich lerne deine Sprache besser kennen, um eines Tages länger hier zu bleiben. Ich möchte hier wohnen. Ich kann mir auch immerhin schon Bier holen. Boa Xiang, Yao, Yibei, Pi, Zhou. Die Aussprache ist schwer, doch ich weiß, wie es buchstabiert wird. Ich komme als Betriebswirt wieder hierher, denn ich hab auf der Diploma vieles gelernt. Ich hier, why, John Boa, ich liebe dich. Wir haben eine E-Mail von der Sie gekriegt, wir fliegen mit. War uns sofort klar, als uns die Mail erreicht hat. Ab nach China aus der Kleinstadt. Yeah, why, John Boa, ich liebe dich. Wir haben eine E-Mail von der Sie gekriegt, wir fliegen mit. War uns sofort klar, als uns die Mail erreicht hat. Ab nach China aus der Kleinstadt. Yeah, es hat 5 Monate gedauert. Doch jetzt ist es endlich soweit. Wir sind auf der großen.
Ja, vielleicht mal so weit als ersten Eindruck dazu. Das komplette Video findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung und könnt das nach unserem Interview gerne auch mal komplett anschauen. Meine Frage noch an Sie, Herr Professor Konvent, sind diese Reisen beschränkt auf einen Studiengang, der dann reist, oder ist das studiengangsübergreifend über alle Studiengänge der Diploma, dass die Studierenden auch da untereinander sich kennenlernen können?
Das ist komplett gemixt. Das ist ja gerade das Schöne. Also so ein typischer Betriebswirt hat eine ganz andere Gedankenwelt als jemand, der Craft Design oder Ähnliches macht. Und da bilden sich, soweit ich das, ich glaube, der Professor Siel hat mir das mal gesagt, da bilden sich durchaus lebenslange Freundschaften, wenn Sie da mal unterwegs sind. Das schweißt richtig zusammen. Das ist was ganz Besonderes. Deswegen die herzliche Einladung, wenn Sie bei uns im Fachbereich dann studieren wollen, schließen Sie sich da an. Sie haben auf dem Online-Campus immer links oben eine News stehen. Und wenn es wieder losgeht nach China, wenn Corona vorbei ist, machen Sie mit.
Ja, spannende Möglichkeit zur Vernetzung, also international, aber auch innerhalb der Studiengänge, da mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, wenn wir dann schauen auf den Studiengang Digital Management wieder, mit den Inhalten haben wir uns schon beschäftigt. Andere wichtige Komponente und Frage viele Studierende ist natürlich auch, wie wird denn das Wissen vermittelt, wie werden Kompetenzen auch vermittelt? Wie sieht es da aus in diesem Studiengang? Welche Medien kommen zum Einsatz, aber auch welche Methoden setzen Sie ein? Einmal für die theoretischen Aspekte, die akademischen Aspekte, aber auch um Praxiserfahrung zu vermitteln und umgekehrt auch die praktischen Erfahrungen, die Studierenden ja oft schon mitbringen, die berufsbegleitend studieren, mit in den Studiengang reinzubringen.
Ja. Machen wir es wieder ideengeschichtlich. Was ist unser Grundlagenkonzept? Unser Grundlagenkonzept ist das sogenannte Blended Learning. Ich glaube, da hatten Sie schon mal einen Beitrag gemacht. Blended Learning ist letztendlich, wir bewahren das Beste, was aus der Tradition der Hochschullandschaft gekommen ist und kombinieren das mit neuen Möglichkeiten. Also zum Beispiel mit der E-Learning-Plattformen. Bei uns, wir hatten gerade über die Bibliothek gesprochen, bei uns gehen Sie eben nicht mit einem Wäschekübel hinein, sammeln die Bücher und sind verärgert, wenn vielleicht ein Buch 10-mal vorgemerkt ist, sondern Sie machen es direkt online. Sie haben Online-Vorlesungen, da gibt es interaktive Momente. Also wir kombinieren das mit modernen Technologien. Das ist so dieses Gesamtsetting. Vielleicht machen wir es wieder ganz plastisch, damit sich die potenziellen Bewerber vielleicht mal so ein Bild machen können. Sie gucken in ihren Stundenplan rein und sehen, in der Überwoche am Samstag, Vorlesungen sind immer Samstag, bin ich bei dem Herrn Konvent und dann habe ich Vorlesungen. Da wissen wir schon ganz genau, es gibt Kontaktblöcke, 9.30 Uhr startet es immer, 3 Stunden 15 bis 12.45 Uhr, halbe Stunde Mittagspause, zweiter Kontaktblock 13.15 Uhr bis 16.30 Uhr. Und was passiert jetzt, als wir beide früher noch studiert haben, oder ich nehme es an, dass es bei Ihnen so war wie bei mir, ich bin in die Vorlesung hineingegangen, habe versucht, so viel wie möglich mitzunehmen und wenn ich mal was nicht verstanden habe, habe ich in die Notizen reingeguckt und ich sage jetzt mal am gleichen Abend, ob das so stimmt, lasse ich mal dahingestellt, aber am gleichen Abend habe ich natürlich dann nochmal geschaut, ob ich das nicht doch noch irgendwo verstehen kann. Also erst die Vorlesung, dann die Nachbereitung. Jetzt gibt es ein Konzept, das ist bei uns auch, das nennt sich Inverted Classroom. Also wir drehen etwas um. Für diejenigen, die das in der Schule mal mitgemacht haben, da heißt es auch Flipped Classroom. Also man dreht es um, man bereitet sich erst vor und hat dann die Vorlesung. Hat einen großen Vorteil, denn wir schätzen die Zeit sehr. Dann sind sie schon auf hohem Qualitätsniveau, gehen in die Vorlesung hinein und man kann schon von diesem Qualitätsniveau starten und eben nicht von null auf. Wie machen wir das? Wir bereiten Studienhefte vor, die Studierenden direkt online herunterladen können. 60 Seiten ist ein klassisches Ex-Studienheft. Inhalte höchst einfach konzeptioniert. Es gibt die Cognitive Load Theory. Das heißt, wir achten sehr, sehr stark darauf, dass nicht zu viele Verweise drin sind, dass es optisch ansprechend ist, sodass Sie, wenn Sie mal abends an dem heutigen Tag zum Beispiel mal eine Stunde Zeit haben, in das Studienheft hineinschauen und dann vielleicht ein paar Übungsaufgaben, die hinten stehen, schon mal machen. Hat einen wahnsinnig großen Vorteil, denn wie es bei uns war, die einen haben vielleicht mal nach 3 Stunden abgeschaltet, andere konnten 10 Stunden aufmerksam zuhören. Hier kann jeder sein individuelles Tempo machen, also man hat die volle Zeitautonomie. Wenn Sie für die 60 Seiten eben 2-3 Stunden länger brauchen, bis Sie das verstanden haben, ist doch überhaupt gar kein Problem, Sie bereiten sich ja vorher vor. Und dann geht's los, dann kommen Sie in den Klassenraum hinein. Oben rechts haben wir unsere Webcams, da würden Sie mich sehen und Ihre 14, 15 anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Links wäre dann ein Fenster, meistens ist da eine PowerPoint-Präsentation, auch mal Videos. Rechts sehen Sie dann die Namen, eine Chat-Funktion. Bei mir wäre es zum Beispiel so, jeder hat sein eigenes didaktisches Konzept, aber ich nutze gerne die frühe, um nochmal theoretische Inhalte nochmal anzusprechen, weil die Leute dann einfach nochmal sehr frisch im Kopf sind. Und dann gibt es nochmal theoretische Hintergründe, nochmal eine PowerPoint-Präsentation. Und dann merken Sie auch, Studenten können eben nicht 6 Stunden zuhören. Dann irgendwann merken Sie, die Aufmerksamkeit lässt nach und dann müssen Sie eben von dem einen Bein auf das andere Bein gehen. Es nützt nichts, wenn Sie dann stundenlang auf einem Bein stehen. So machen wir das auch. Machen wir beispielsweise Übungsaufgaben. Wir eröffnen Arbeitsräume, in denen die Studierenden zu dritt drin sind, eine Problemstellung haben, die zusammen lösen sollen, kommen dann wieder in den Hauptraum nach 15, 20, 30 Minuten. Wir diskutieren die Lösung, ob die gangbar sind oder nicht gangbar sind. Also jetzt gerade habe ich mich am Samstag nochmal eine Aufgabe gegeben, wie denn eine intelligente Supply Chain aussehen könnte im Fall von Massengütern. Es war hochspannend, was für Ideen daraus kamen. Dann hat jeder sein unterschiedliches didaktisches Konzept, aber ich zum Beispiel mache das gerne so, dass ich nochmal ein bisschen Flow hineinbekommen möchte, nochmal ein bisschen Druck hineinbekommen möchte oder Produktivität reinbekommen möchte, auch gerade am Ende einer Veranstaltung. Dann nehme ich sehr gerne ein Smartphone, habe eine App mit 10 Fragen vorbereitet. Jeder schaltet sich dazu. Die Fragen sind recht komplex. Wer die Frage richtig beantwortet, bekommt Punkte und wer es am schnellsten macht, auch. Und das lockert es wieder auf. wenn Sie unterschiedliche Elemente gemacht haben, dann können Sie vielleicht auch mal wieder einen Theorieblock machen. Das ist so ganz im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomik oder wenn Sie fußballerisch unterwegs sind, so Belastungssteuerung. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, jeder macht das ein bisschen anders, sodass es dann auch immer sehr interessant wird, auch andere Dozierende kennenzulernen. Aber grundsätzlich sind alle darin ausgebildet, Studierende zu aktivieren. Die werden über unser Zentrum für Online-Lehre, werden die nochmal geschult. Wie kann ich denn das Eis brechen? Wie kann ich die Studierenden aktivieren? Und dann, wenn sie es geschafft haben, wir reden insgesamt über 85 Kontaktblöcke in 5 Semestern. Eine Lehrveranstaltung hat vielleicht mal 4 Kontaktblöcke. Dann sind Sie raus, dann müssen Sie sich vorbereiten für die Prüfungsleistung. Und auch da helfen wir Ihnen, wenn Sie eine Hausarbeit schreiben zum Beispiel, greifen Sie auf die Bibliothek zurück oder kontaktieren meinen Kollegen, den Professor Rosenthal mit der Schreibberatung, geben ihm mal ein Exzerpt, lassen mal drüber schauen, ob alles wissenschaftlich korrekt ist. Und auch da begleiten wir Sie dann und dann haben Sie die 10 Prüfungen am Ende und dann geht's weiter.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Wie sieht das aus nochmal so mit Praxiskomponenten? Sie haben schon erwähnt, dass die Studierenden da auch viel mit reinbringen in die Aufgaben. Aber in unserem Vorgespräch hatten Sie noch was erwähnt, dass es zum Beispiel eine Unternehmenssimulation auch gibt, die mittlerweile durchgeführt wird. Ich glaube auch ein spezielles Labor, was da zum Einsatz kommt.
Ja gut, habe ich beides mitgebracht. Als Sie mich eingeladen haben, war ich sehr glücklich und habe ein Foto hinausgesucht. Ich gebe das mal eben einmal kurz frei. Da ist es auch schon. Das ist eine Ankündigung bei uns aus dem Februar 2001, also noch sehr 2021, also noch sehr frisch. Da sehen Sie auch ein bisschen einen Teil des Kollegiums. Sie sehen vor allen Dingen den Herrn Professor Namokel, unseren Vizepräsidenten, der so der Urheber ist, der Vater von diesem ganzen Labor. Und da sehen Sie, dass unterschiedliche Fachbereiche, ich, der Professor Egner, unser Vizepräsident, dass wir da sind und sagen, wir müssen mehr virtualisieren. Und er hat eben dieses XR-Lab gemacht für Extended Reality, in denen immer wieder neue Forschung betrieben werden soll. Wir wollen da lernen, wir wollen da forschen in den unterschiedlichsten Bereichen der digitalen Ökonomie. Und ist hochspannend, klasse im Aufbau, also Riesenkompliment. Und unsere Studierenden natürlich, die Digital Management machen, sind herzlich eingeladen, auch auf die Ressourcen zuzugreifen und da ganz vorne dabei zu sein.
Ja, also, vielen Dank. Also das einerseits so die die virtuellen fachlichen Komponenten, die da zum Tragen kommen, die virtuellen Vorlesungen, Geschichten wie dieses Labor, was auch eingesetzt wird. Nun wird ja oft so bemängelt oder vermisst, wenn ich jetzt ein rein virtuelles Studium habe, wo auch die Vorlesungen virtuell stattfinden. Da kann man zwar das Fachliche gut abbilden, ich kann auch Breakout-Rooms nutzen, um halt Gruppenarbeiten zu machen. Das klappt alles recht gut. Aber was doch oft vermisst wird, das sind so diese informellen Komponenten. Der Austausch in den Pausen, vielleicht abends noch irgendwo was trinken oder essen zu gehen gemeinsam. Welche Möglichkeiten bieten Sie da, um einen gewissen Ersatz zu bieten oder auch informelle Elemente, um sich austauschen zu können?
Die informellen Elemente sind sehr zentral. Alleine schon stellen Sie sich das Beispiel vor, wie wir die Vorlesung machen. Da sitzen die Studierenden 500, 800 Kilometer, meinetwegen sogar auf der anderen Seite des Atlantiks, ganz, ganz weit weg von dem Dozierenden und haben so Distanz und sowas. Da versuchen wir natürlich zu gucken, wie schaffen wir denn eigentlich einen Gruppenspirit oder sowas? Wie überbrücken wir die Räume? Gilly Selman zum Beispiel, das ist eine große Theoretikerin im Bereich des E-Learnings, hat mal ein 5-Stufen-Programm aufgesetzt. Und da gibt es einen wichtigen Kipppunkt in der 3. Stufe. Da geht es eben darum, um die Aktivierung des Studierenden. Also es bringt ihnen relativ wenig, wenn sie konsumtiv dann irgendwelche Lerninhalte einatmen. Richtig spannend wird es eigentlich erst, wenn sie in die Diskussion hineinkommen mit den Professoren, mit den Lehrbeauftragten, mit den anderen Studierenden, sodass viel, viel, viel mehr bei ihnen hängen bleibt. Und das müssen wir natürlich ganz stark protegieren, damit das losgeht. Und das geht über Gruppenarbeiten und da helfen wir natürlich sehr stark. Also wir haben virtuelles Grillen zum Beispiel, dann klappen wir die Laptops auf, jeder macht so einen Grill, dann sitzen wir zusammen. Wir haben virtuelle Cocktailabende, wo wir so zusammen mixen. Ganz, ganz viele unterschiedliche Komponenten, die dann am Ende sind in unserem Standard, in unserem Online-Campus jederzeit offen ist, ein virtuelles Café, einfach damit dieser Team-Spirit ist. Sie sprachen es gerade im Nebensatz an, TopSim. TopSim, da verspreche ich mir sehr viel, das ist ein Planspiel. Das sehen Sie nicht im Curriculum drin. Also es gibt da keinen Schein für. Aber Sie treten da oder Sie können unmittelbar gegen die MBAler antreten, also gegen Ihren Schwesterstudiengang. Da erhoffe ich mir sehr viel. Also wenn Sie dann Bilanzen lesen müssen, wenn Sie Produktabsatzfunktionen lesen müssen, Preisabsatzfunktionen, wenn Sie dann Planung machen, da geht es um nachhaltige Drucker zu produzieren. Wenn da mal so ein Wettbewerb ist, die MBAler auf der einen Seite, die Digital Manager auf der anderen Seite, auch sowas fördert natürlich sehr extrem den Gruppenspirit. Es gibt eine Sache übrigens, die weicht ein bisschen ab, ist aber auch fakultativ, laden wir herzlich ein. Das ist ein Workshop. Der Workshop hilft gleichzeitig auch, dass Ideen generiert werden. Das gibt es einmal im Studium. Da können alle, wenn sie Lust haben, in Präsenz vorbeikommen. Dann lernen sie sich auch in Präsenz kennen. Aber um vielleicht unseren Vizepräsidenten zu zitieren, virtuell wird bei ihm mit W geschrieben, aus dem Wir-Gefühl heraus. Das ist überraschend, wie familiär am Ende das Umfeld ist. Also ist ja nicht jeder so, dass er jetzt gerade in seinem Büro sitzt, wie ich jetzt gerade. Sondern es gibt auch Studierende, die klappen den Laptop vom Wohnzimmer auf. Oder dann sieht man mal persönlichste Dinge, die dann so sind, so Urlaubsfotos. Das ist schon dann am Ende eine verschworene Gemeinschaft, die 10, 15. Also da haben sie durchaus sehr, sehr großen Teamzusammenhalt. Oft auch größer, als wenn es dann anonymisiert in irgendwelchen Hörsälen in Präsenz wäre.
Ja, ich finde interessant, dass auch da wieder dieses Studiengangsübergreifende gelebt wird, wie auch schon bei den Auslandsreisen, dass auch da bei dieser Unternehmenssim und bei TopSim halt auch Studierende aus verschiedenen Studiengängen gegeneinander antreten, miteinander spielen, arbeiten und man da auch nochmal so ein bisschen über den Tellerrand schauen kann. Sie hatten das virtuelle Grillen zum Beispiel angesprochen und auch virtuelle Cocktails. Sind denn dann die Würstchen, das Gemüse oder die Cocktails auch nur virtuell oder wird da tatsächlich jeder für sich auch aktiv und hat tatsächlich was im Mund hinterher dann auch?
Also tatsächlich, es gibt sogar Rezepte, die verschickt werden. Also man freut sich, also ich habe zuerst gedacht, was ist das denn, aber wenn ich eingeladen werde, freue ich mich da sehr besonders drauf. Und dann stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben Garten draußen, dann haben Sie den Laptop, wie gerade, den kann man ja glücklicherweise nehmen. Und dann grillen Sie was Vegetarisches, was nicht Vegetarisches. Und das ist eine ganz neue Situation. Und wenn Sie dann einmal da sind, das stresst auch dann wieder am Ende zusammen. Oder Cocktails, die man zusammen gemacht hat. Also da gibt es durchaus einige Momente. Und wir haben kennengelernt, dass es durchaus Freude gibt bei den Studierenden, dass es ein Zusammenhaltsgefühl gibt. Ganz, ganz selten machen wir ja auch mal Fehler, aber einen haben wir da mal gemacht, wurde mir erzählt. Dann haben wir ganz am Anfang mal die virtuellen Studierenden unseren Studienzentren zugeordnet. Also wenn sie zum Beispiel aus Bochum kamen, dann hat man gesagt, okay, alle, die jetzt ihren Master haben, die sollen bitte nach vorne kommen des Studienzentrums Bochum. Da wurde sie bitterlich beschwert, da wurde gesagt, das sind doch meine Freunde und wenn der aus Regensburg kommt, wenn der aus Hamburg kommt und da haben wir gesehen, wie groß diese Besonderheit sein kann, wenn sie ganz besonders online studieren, dass dann auch ein Gruppengehörigkeitsgefühl kommt. Wir stärken das überall, wo wir nur können, ob das jetzt nach China ist, virtuelles Grillen. Ich mache das so, alle 4 Wochen samstags bin ich nach 17 Uhr auch nochmal da. Da machen wir informell, sprechen über alles, was so die Schuhe drückt oder wo der Schuh drückt. Also da unterstützen wir, das sollte man nicht unterschätzen, dass da auch ein Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl gibt, ein sehr, sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Deswegen Kleingruppen, da funktioniert das. Würden Sie das in großen Gruppen machen? Und da haben wir ein bisschen den Kopf geschüttelt bei der Diploma. Das ist mir auch suspekt. Ich habe auch einen Sohn, der in der Schule ist, da funktioniert das teilweise so. Sie haben dann, machen wir es mit dem Hörsaal wieder mal. Sie haben dann teilweise einen Assistenten, der filmt dann die Vorlesung von dem Professor. Und dann haben Sie 600, 700 Leute drin. Aber das klappt nicht, wegen der Aufmerksamkeitsökonomik, die Sie gerade hatten. Wenn Sie dann aber Kleingruppen machen, die in Stufe 3 nach der SELM dann schön miteinander vernetzt sind, dann funktioniert virtuelles Studium. Aber virtuelles Studium heißt eben nicht, dass wir einfach eine Kamera hinstellen und dann unterrichten. Das zeigen auch schon diese kleinen Einheiten, die wir am Anfang gehabt haben. Theoretischer Blog, Arbeitsgruppen, vielleicht eine kleine App. So müssten sich die Bewerber das vorstellen. Also sehr auf persönlicher Ebene, dann, dass sie so viel wie möglich mitbekommen. Wir fühlen uns da übrigens sehr stark bestätigt, wenn Sie so die Abbrecherquoten gucken, die sind so minimal da. Wenn Sie einmal reingekommen sind ins Studium und einmal diese Vertrautheit haben, einmal diese persönlichen Bindungen haben, dann ziehen Sie es auch durch. Denn wenn Sie mal Probleme haben, hilft Ihnen dann einer.
Ja, wie sieht das aus, wenn es jetzt nach dem Interview heute den großen Run gibt auf den Studiengang, auch wenn man sich ganz viele bewerben würden oder auch vielleicht in anderen Studiengängen, die sich noch mehr an eine große Zielgruppe auch richten, werden dann mehrere Gruppen eingeführt oder wie wird sichergestellt, dass dann immer noch diese Individualität, diese überschaubare Gruppengröße auch gewährt bleibt, um dann noch jeden quasi ansprechen zu können?
Genau, das war so wie im Nachgang. Wir haben 2018 ja über Sicherheitsmanagement gesprochen. Da waren wir sehr optimistisch, dass das ein guter Studiengang wird. Wir haben unser Bestes gegeben, wurden dann aber auch über den eigenen Erfolg überrascht. Wir haben teilweise 4 Kohorten. Wir immatrikulieren 2 Kohorten zum Wintersemester, 2 zum Sommersemester. Es gibt eine Grenze. Wir sagen, wenn die Gruppen zu groß sind, machen wir das neu. Das ist vielleicht mal immer so eine Diskussion. Was ist denn mit den Assets und sowas? Ist das betriebswirtschaftlich sinnvoll? Aber es gehört eben zu unserer DNA bei der Diploma. Lasst uns lieber Kleingruppen machen, die Studierenden, die rauskommen, die sind unser Aushängeschild. Und wenn die dann top sind, und wenn, dann kommen die nächsten Kohorten von allein. Also wir machen da lieber kleine Gruppen, die gut ausgebildet werden, wo wir dann stolz am Ende drauf sind. Und wenn es dann eben heißt, dass die Dozierenden doppelt machen müssen, ist es am Ende so. Beispiel Sicherheitsmanagement, eben 4 Kohorten. Und wenn es bei Digital Management genauso wäre, da wären wir die Letzten, die dann traurig wären, dann wären wir sehr glücklich.
Ja, auch das sicherlich eine Besonderheit hier im Fernstudium, speziell an der Diploma-Hochschule. Sie haben jetzt den Studiengang Sicherheitsmanagement schon angesprochen, auch unser Interview dazu. Das habe ich verlinkt, wer nochmal sich über die Grundlagen informieren möchte. Ich möchte jetzt abschließend noch die Gelegenheit nutzen, dass Sie auch Studiendekan für den Bereich Wirtschaft und Recht insgesamt sind, um Sie zu bitten, uns noch so ein paar Updates zu geben, was sich denn allgemein im Studiengang, im Studienbereich, im Fachbereich aktuell so tut. Da vielleicht zunächst mal, welche Neuigkeiten es für diesen Bachelor Sicherheitsmanagement gibt. Auch mit der Bitte noch mal ganz kurz zu sagen, was denn so die generelle Ausrichtung des Studiengangs ist.
Gerne, ja. Also wir haben im Bachelor 2 weitere, die ich betreuen darf, das Sicherheitsmanagement und Betriebswirtschaftslehre. Die sind beide mittlerweile topmodern. Wir haben ja gesprochen über Sicherheitsmanagement. Betriebswirtschaftslehre hat auch ein Facelift bekommen. Bei beiden war das so, ähnlich bei Wirtschaft und Recht, dass sie auch in die Akkreditierung jetzt wieder hineingegangen sind. Und eine Akkreditierung ist etwas Fantastisches für einen Studiendekan, weil er dann jeden Inhalt nochmal überprüfen kann, nochmal gestalterisch tätig sein kann und dann viele Gespräche führen kann. Und da gab es zum Beispiel Neuigkeiten. Wir haben in beiden Bereichen gesagt, wir müssen jetzt einfach mal eine Grenze einziehen. Wir müssen eine Lehrveranstaltung Wirtschaftsethik hinzufügen. Warum? Wir können das ganz allgemein diskutieren. Wir können sagen, es gab den großen Wirecard-Skandal, es gab vorher auch Siemens, 2005, 2006, es gab Bhopal, es gab Enron, es gibt immer Wirtschaftsskandale, die die Legitimität dann unterhöhlen von unserem ganzen System. Aber auch gerade, wir hatten ja gerade da das Foto gehabt, da habe ich gesehen, oben rechts auf dem Bildschirm, da löst sich schon so ein bisschen die Qualität auf. Da gibt es eine Überlichtung oder sowas. Da sprechen wir auch über so Themen wie geplante Obsoleszenz. Also irgendwann werde ich diesen Monitor dann wieder wegwerfen müssen, obwohl der gerade mal 2 Jahre alt ist. Und wenn Sie jetzt darüber überlegen, was wir für Diskussionen über Klimawandel haben, über Ressourcenverschwendung, die durchaus da ist, dann ist es durchaus mal ein Thema für Betriebswirte, ob wir nicht mal überlegen, ist das, was wir tun, eigentlich richtig? Es gibt einer unserer Päpste sagte, Business of Business is Business, also mit Friedman damals. Und da müssen wir mal reingehen und müssen mal drüber nachdenken. Dann denken wir auch über Corporate Responsibility, über Shared Value Ansätze, über Stakeholder Ansätze, über die CSR-Pyramide von Carroll, reflektieren unser eigenes Handeln. Denn unsere Studierenden, die haben ja noch 30, 40 Jahre vor sich, dann haben sie auch noch Kinder, sollen darüber überlegen, ist alles, was man kann, denn wirklich auch legitim und sollte man da nicht auch an die Zukunft denken? Das Gleiche, nur unter anderen Vorzeichen, haben wir auch bei den Sicherheitsmanagern. Die sollen auch über Ethik reflektieren. Die haben allerdings nochmal einen anderen Ansatz. Zum Beispiel Luftsicherheitsgesetz, Paragraph 14.3, war damals mal ein Ansatz, darf ich ein Flugzeug abschießen, das gehijackt worden ist, das entführt worden ist, direkt auf die Allianz Arena in München zusteuert. 60.000 sind vielleicht da im Pokalfinale. 300 sind oben. Darf ich das denn wirklich abschießen, das Flugzeug, um 60.000 zu retten? Und auch da international überlegen die den utilitaristischen amerikanischen Ansatz, vergleichen vielleicht den kontinentalen um Immanuel Kant, um kategorische Imperative und sowas und sollen einfach mal reflektieren, wie würden die handeln. Das sind keine technischen Skills, die da sind, aber uns war das so wichtig, dass unsere Studierende, wenn die mal auf die Menschheit losgelassen werden, dass sie dann immer überlegen, welche Entscheidung treffe ich gerade und wozu führt das. Deswegen haben wir das eingeführt, kleine Seitennotiz am Rande, bei Sicherheitsmanagement haben wir noch Verkehrs- und Transportsicherheit eingeführt, weil das ein aktuelles Thema ist, aber das ist so die Grundausrichtung, die wir gerade neu gemacht haben.
Ja, also diese ethischen Überlegungen, an der Stelle vielleicht nochmal kurz auf den Master Digital Management zurück, spielen da diese Themen und Fragestellungen auch eine Rolle oder gehen Sie davon aus, dass das im Bachelor bereits vorab abgedeckt wurde?
Ja, also dann wird es teilweise philosophisch. Das hängt immer davon ab, wer der Dozierende ist. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem im Fernsehen was Interessantes gesehen. Ich glaube, das war bei Precht oder sowas. Soll jetzt aber keine Werbung sein. Da wurde mal gesprochen über Kritik der kortikalen Vernunft. Also das ist wirklich alles, was wir mit Ja, Nein, mit Logiken des Digitalisierten machen sollten. Diese Mechanismen, ist das denn wirklich richtig? Oder brauchen wir nicht einen Schuss Humanum da nochmal drin? Also sowas würde da auch sein. Sowas würde vielleicht auch mal besprochen werden. Vielleicht mal in Unternehmensführung am Rande. Ist aber nicht unbedingt der Hauptast an den die Studierenden, auf denen die dann sitzen. Aber ein Teil Kritik der kortikalen Vernunft wird sicherlich einfließen. Aber es wird eben keine eigene Lehrveranstaltung sein wie im Bachelor. Da gehört das dann hin.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Blick jetzt in die Breite, in die anderen Studiengänge, wo sich einiges tut. Dann zum Abschluss jetzt noch einmal der Blick auch nach vorne in die Zukunft. Wie wird es weitergehen in den von Ihnen betreuten Studiengängen und wird es auch Veränderungen geben zwischen den Akkreditierungen bis zur nächsten Reakkreditierung, der jetzt erstmal gerade stattgefunden hat? Und wie können sich auch die Studierenden da mit ihren aktuellen Themen mit einbringen, wenn sie da Anregungen haben?
Ja, gerne. So machen wir die erste Frage am besten zuerst. Da dies ist die kürzere Frage, dann haben wir nur die kürzere Antwort. Im Augenblick sehe ich keine Notwendigkeit, nochmal ranzugehen. Wir haben Dozierendenkonferenzen gemacht, wir haben mit den Studierenden gesprochen, wir haben immer wieder reflektiert, wir haben auch im Kollegium immer wieder neu diskutiert über eine längere Zeit. Und ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass die drei Studiengänge top aktuell da sind. Wir haben sogar ganz aktuelle Dinge eingebaut, die Corona-Pandemie zum Beispiel. Wie kann man denn mit Big Data-Analysen, beispielsweise Google Flu Trends, wie kann man dann Pandemien erkennen und ähnliches? Also da würde ich jetzt in den Raum stellen, dass alle drei Studiengänge top aktuell sind. Ich würde da keine Änderungen in der nächsten Zeit sehen. Das mit den Studierenden finde ich hochinteressant, denn davon leben ja Kleingruppen. Wenn Sie Studierende haben, die sich einbringen wollen, jeder von uns Dozierenden, ich glaube, da darf ich für alle sprechen, ist sehr glücklich drüber, wenn jemand sagt, lasst uns doch bitte im nächsten Kontaktblock das Thema mal besprechen. Gerade so schaffen die Dozierenden es ja auch, Studierende zu aktivieren. Ich kann mir jetzt im ganzen Kollegium keinen einzigen Dozenten vorstellen, der sagen würde, nein, wenn ein Student mal initiativ ist, mal was besprechen möchte, das will ich aber nicht. Also ich glaube, das würde wirklich, wenn ich für alle sprechen darf, jeder Dozierende nach Kraft fördern, um eben die dritte Stufe, den Anteil der aktiven Studenten nochmal deutlich zu erhöhen. Wo Sie sich auch einbringen können, klassischerweise Hausarbeiten, die Abschlussarbeit, die Masterarbeit. Auch da sind wir sehr glücklich, wenn Sie mit einem eigenen Vorschlag kommen und sagen, ich möchte in meinem Unternehmen gerne das Thema beleuchten. Dann suchen Sie sich den richtigen Partner aus, den richtigen Betreuer. Dann wird das so ein bisschen akademisch dann abgestimmt, dass das dann passt. Also das auch gut. Und zuletzt diesen Workshop, den wir dazu bekommen haben, wenn Sie dann einmal in Ihrem Studium da alle zusammen sind, da werden Referate gehalten, da hält jeder einen Vortrag. Und auch da können Sie Ihre individuellen Schwerpunkte nochmal setzen, über die wir dann diskutieren können. Und nicht zuletzt, ganz am Ende, um nochmal den Blick von ganz, ganz hinten zu nehmen, wir haben auch ein Alumni-Netzwerk. Da sprechen wir immer mit den Ehemaligen. Die Activitas ist da auch herzlich eingeladen, reinzukommen. Und auch da kann man Impulse setzen, dass man sagt, diesen Dienstagabend um 7 Uhr möchte ich gerne das Thema Big Data mit Corona oder Ähnliches besprechen. Und dann kann da nochmal in einem anderen Format sehr intensiv diskutiert werden.
Ja, vielen Dank, Professor Konvent, über die Information, über den Studiengang Digital Management und darüber hinaus. Und ja, dass Sie das ganze Thema, aber auch wie Sie als Dekan und die Hochschule das ganze angehen, es damit auch lebendig gemacht haben.
Danke.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später auch die Aufzeichnung anschauen. Wenn dann noch Fragen auftauchen bei euch, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Diploma-Hochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.